drei Fragenzettel vor mir liegen. Die werden relativ schnell zu beantworten sein, denn die Fragende im Blick auf den Dekalog, den Zettel nehme ich mit und Sie melden sich morgen wieder bei mir. Ich schaue mal, was ich zu Hause habe. Ist das okay? Es ist so, bis vor kurzem habe ich alles noch handschriftlich geschrieben. Und das kann ich nicht weitergeben. Das sind nur Stichworte. Und auch erst jetzt fange ich an, das auszuformulieren über den PC. Also ich bin hier eine Spätgeburt. Aber nicht, weil mir das besser gefällt, sondern weil man besser es wieder überarbeiten kann. Nicht in ein handgeschriebenes Konzept hineinzuschreiben, das führt dann zu einem gewissen Durcheinander. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich da schon was schriftlich habe oder eben schon schriftlich, aber nicht lesbar. Oder nur für mich lesbar. Dann gibt es eine Frage zum Kriegs- und Völkerrecht im Alten Testament, nämlich wie das ist mit dem Bann und mit dem Kriegsrecht. Diese Frage wird vertagt auf nächstes Jahr. Es tut mir leid. Das ist ein zu komplexes Thema. Kriege, Gewalt, Bann im alten Israel. Warum durfte, musste Israel die Urbevölkerung Israels töten? Das möchte ich nicht in 5 Minuten beantworten. Das wäre kriminell. Wir haben aber überlegt, dass vielleicht nächstes Jahr das Thema, es geht nächstes Jahr sehr wahrscheinlich um den Mose und da gibt's einen Exodus und da sind alle Ägypter ertrunken. Und damit wären wir bei dieser Thematik und die werden wir dann ausführlich betrachten, so Gott will und wir leben. Damit bin ich schon beim letzten Fragenzettel. So schnell geht das. Man muss nur geschickt sortieren, vertagen. Aber da möchte ich einen Tick dazu sagen. Und zwar einfach, ich habe das Gefühl, der Amos mit diesem Alltagsthema und Sozialthema hat uns doch betroffen gemacht. Und vielleicht in der Gegenwart stärker, wie es vor 10 Jahren gewesen wäre. Ich bin nach Hause gefahren und im Radio kam neuer Armutsbericht, kam ein Interview mit einem Mann der Diakonie, wie das bei Ihnen aussieht in Stuttgart. Es ist erschütternd. Es ist erschütternd. Der ganze Bereich der Arbeitslosigkeit und wie das gestern wieder die Politiker angepackt haben, das brennt bei uns. Und deshalb sage ich da auch noch etwas dazu. Was antworten Sie einem, der sich an den Daimler fahrenden pietistischen Persönlichkeiten stört und diese dann als Heuchler bezeichnet? Ja, den würde ich nach seinem eigenen Konto fragen. Ein ganz sensibler Punkt, dass wir auch bei der Freiheit, die Gott uns gibt, jetzt im Bereich des Besitzes nicht überreglementieren und sagen, was sein darf und was nicht sein darf. Ich muss an die Verantwortung appellieren. Wir müssen Verantwortung predigen. Aber wir dürfen keine Gesetze erlassen, was der Fromme fahren darf und was nicht. Denn auch hier ist die Materie zu komplex. Was ist denn dann der Maßstab? Entschuldigung, im weltweiten Maßstab bin ich als Astra-Fahrer doch ein Oberkapitalist. Und da gibt es einfach Veränderungen. Auch bei Pfarrertagungen steht nicht nur der Passat vor der Tür. So war es vor 20 Jahren, als ich Vikar war. 80% der Pfarrer waren Passatfahrer. Auch da hat sich was verändert. Die Frage nach dem Maßstab und wer legt den fest? Nicht ich fühle mich in meinem Gewissen mit meinem Astra, einem relativ kleinen, günstigen Mittelklasse- oder Kleinklassewagen, je nachdem, wie man kategorisieren will, mit dem fühle ich mich in meinem Gewissen sehr entlastet. Aber setzen diesen Maßstab nicht wir im Vergleich. Wer setzt den Maßstab? Und wie weit spielt der Neid eine Rolle? Weil ich keinen Mercedes fahre, neide ich dem anderen den Mercedes, das kann nicht das Motiv sein. Und da müssen wir uns sehr prüfen, was sind unsere Motive. Und das muss dann in Eigenverantwortung gestaltet werden. Und da ist das soziale Gewissen eine Frage. Und da ist die Frage, ob wir bei dem, was wir uns leisten, noch etwas übrig haben zum Abgeben. Das muss gewährleistet sein. Und dann ist es die Frage meiner persönlichen Verantwortung vor Gott. Und da gibt es individuelle Unterschiede. Ich kannte einen Mann, der lebt nicht mehr, ist immer VW gefahren, Käfer. Gut verdient, gute Position, dann hat er sich doch einmal einen Mercedes gekauft. Und der wurde ihm gestohlen. Und dann hat er gesagt, das war für mich ein Zeichen, dann ist er wieder Käfer gefahren. Aber bitte, das ist ein Beispiel, das ist kein Gesetz. Und jetzt sage ich es ganz persönlich und ganz menschlich von mir. Sehen Sie, ich habe mich entschieden, der Astra reicht für mich. Ich habe auch Phasen meines Lebens ein bisschen umgeschielt auf ein größeres Auto. Und unter menschlichen Gesichtspunkten müsste ich eine Klasse größer fahren. Und ganz menschlich, weil ich viel fahre, davon viel dienstlich. Weil ich, warum auch immer, relativ breit gebaut bin. Ja, und da ist der Astra ist für mich eigentlich zu klein. Das ist so. Und weil ich ein Rückenleiden habe. Und bei der Fahrleistung, die ich erbringe, nicht zuletzt für das Reich Gottes, wäre ein größeres Fahrzeug keine Sünde. Ich habe mich aber entschieden, ich möchte das Geld, das ich für mich habe, nicht nur ins Auto investieren. Sehen Sie, jetzt gehe ich jedes Jahr Skifahren, weil das gefällt mir halt. Und das ist teuer. Wenn ich das nicht würde, könnte ich sehr wohl eine untere Mercedes-Klasse fahren. Und dann käme hier ein Vorwurf, was ist mit dem, da stimmt was nicht. Aber der mich beurteilt, hat nicht gesehen, dass ich ein gewisses Geld jedes Jahr über 1000 Euro ohne Ausrüstung für Skifahren brauche. Wenn das 5 Jahre mache, kann ich ein Auto kaufen, das über 5000 Euro teurer ist wie der Astra. Ich erzähle Ihnen jetzt nicht alles, was ich mit meinem Geld mache. Nicht? Da steckt noch mehr drin. Ich möchte nur, dass wir die Dinge komplex sehen und kompakt und nicht aufgrund von Oberflächlichkeiten Urteile fällen. Natürlich steht heute, wenn eine pietistische Versammlung ist, stehen mehr Mercedes und BMWs vor der Tür wie vor 20 Jahren. Das beobachte ich auch. Aber ich muss das Ganze sehen. Und ich möchte nicht, dass wir hier in eine Gesetzlichkeit abdriften. Und deshalb appelliere ich an die Eigenverantwortung und wir nennen die Dinge, die im biblischen Wort gegeben sind, beim Namen. Und dann muss individuell und kann individuell auch unterschiedlich gehandelt und entschieden werden. In diesem Zusammenhang eine zweite Frage. Können wir uns als Christen auf Gebet und Diakonie, Symptombehandlung zurückziehen, ohne uns um die Veränderung des politischen Systems zu kümmern? Ich habe 3 Dinge genannt, möchte die wiederholen. Erstens Gebet. Zweitens das Handeln der Gemeinde, Diakonie, wo wir, und das wäre schön, wenn wir wieder Modellcharakter bekämen. Drittens, mein 3. Punkt war, Leute ermutigen für diese Berufsfelder der Verantwortung in der Gesellschaft. Da haben wir über Jahre einen Fehler gemacht. Dass wir das nicht genügend gefördert haben, sondern auch unterstützt haben, Politik ist ein schmutziges Geschäft. Menschen berufen, begleiten, hineinsenden, auch in verantwortungsvolle Berufe. Aber eins möchte ich nicht. Ich möchte nicht als ein Unwissender von der Kanzel meinen, alles beurteilen und gute Ratschläge geben zu können. Wir haben uns über die sozialen, politischen Predigen der 70 Jahre geärgert und viele Fachleute haben gesagt, die von der Kirche haben keine Ahnung. Das dürfen wir nicht wiederholen. Wir haben gerade in der Pause besprochen über die Landwirtschaft, über Einkaufstaktik, über alles Mögliche. Und es wurde deutlich, wie komplex das ist. die Globalisierung. Und hier muss man sich ein wenig auskennen, wenn man öffentlich reden möchte. Sonst bekommen wir wieder den Vorwurf, der spricht wieder Blinde vor der Farbe. Der kann nur schelten und hat keine Ahnung. Und das wäre verhängnisvoll, das ist nicht gut. Wenn, dann muss ich mich sachkundig machen. Es fällt mir immer auf, wenn ich mit meinem Freund mich treffe, der ist in der Industrie, da werde ich danach immer ganz kleinlaut. Nicht, ich kann mir das nur anlesen. Der erlebt es, der steckt da drin, der kennt die Probleme, der weiß, wie es da zugeht, im Großbetrieb. Und den muss ich hören. Natürlich nehmen wir auch Dinge wahr. Wir haben gerade besprochen, dass der Genossenschaftscharakter in unserem Volk zerbrochen ist. Dass wir einander helfen, dass Geldinstitute als Genossenschaft verstanden werden. Genossenschaftsbank. Und da kann ich Dinge wahrnehmen, dass sich da Dinge verschoben haben. Lassen Sie mich noch ein letztes sagen zu diesem Punkt. Ich bin schon der Meinung, wir haben eine gewisse Zeit, auch im Bereich des Pietismus, den Aspekt konkretes Alltags tatsächlich etwas schleifen lassen. Es gibt auch eine Überbetonung nur einzelner geistlicher Bereiche, etwa der Bekehrung. Die ist ja wichtig. Aber wir müssen uns diesem Bereich neu und intensiv stellen. Und da plädiere ich sehr dafür, dass das auch Themen wird unserer Bibelarbeiten, unserer Hauskreise. Und dass wir dann im Gespräch darüber überlegen, was heißt das für heute und was können wir tun. Das kann nicht ein Einzelner leisten. Ich sehe eine große Herausforderung in dieser Thematik und deshalb müssen wir uns auch biblisch diesen Texten stellen und dürfen nicht einseitig nur an das ewige Heil denken. Das hat ganz klar Priorität und darum geht es auch. Aber die Bibel zeigt uns, dass es zusammengehört mit der Frage nach der Nächstenliebe hier und jetzt. Und da stehen wir, das ist meine Überzeugung, vor großen Herausforderungen. Und es ist nicht leicht. Wisst ihr, wenn es in der Bergpredigt heißt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln. Das gilt auch mir. Nicht? Wir haben ja die Gefahr, dass es immer erst beim anderen anfängt, der noch ein paar tausend mehr hat. Das gilt mir. Und solche Texte, von denen müssen wir uns provozieren lassen, was das für uns heute bedeutet. Und es ist nicht leicht. Weil da geht's ans Eingemachte unseres Lebens. Also nicht nur ans eingemachte Obst, sondern da geht es um Grundfragen des Lebens, des Verhaltens, des Alltags. Der Prophet Amos, Thema 10, achso, das steht bei mir, interessiert Sie gar nicht, wie viele Themen wir schon hatten, aber auf meinem inzwischen PC geschriebenen Manuskript steht Thema 10. Der Ruf zur Umkehr. Sie haben im Eingangsteil heute, Teil 1, gemerkt, warum ich die Visionen vorgezogen habe. Wir lesen jetzt den Amos wieder von hinten nach vorne, nicht? Ist ja manchmal so, wenn man bei einem Buch hinten ist, kommt das Aha-Erlebnis, warum das vorne so war. Wir besprechen hier zwei Texte. Das ist auch so angegeben im Programm, den ersten relativ kurz, und zwar Amos 4, die Verse 6 bis 13. Amos 4, 6 bis 13. Ich habe euch in allen euren Städten müßige Zähne gegeben und Mangel an Brot in allen euren Orten. Dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Auch habe ich euch den Regen vorenthalten, als noch 3 Monate waren bis zur Ernte. Und ich ließ regnen über eine Stadt und auf die andere Stadt ließ ich nicht regnen. Ein Acker wurde beregnet und der andere Acker, der nicht beregnet wurde, verdorrte. Und es zogen 2, 3 Städte zu einer Stadt, um Wasser zu trinken, und konnten nicht genug finden. Dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Ich plagte euch mit dürrer Zeit und mit Getreidebrand. Auch fraßen die Raupen alles, was in euren Gärten und Weinbergen, auf euren Feigenbäumen und Ölbäumen wuchs. Dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Ich schickte unter euch die Pest wie in Ägypten. Ich tötete eure junge Mannschaft durch Schwert und ließ eure Pferde gefangen wegführen. Ich ließ den Gestank eures Heerlagers in eure Nasen steigen. Dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Ich richtete unter euch Zerstörung an, wie Gott Sodom und Gomorra zerstörte, dass ihr waret wie ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerissen wird. Man denke an die Vorgänger Jerobeams. Dennoch bekehrt ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Darum will ich's weiter so mit dir machen, Israel. Weil ich's denn weiter so mit dir machen will, so bereite dich, Israel, und begegne deinem Gott. Und jetzt kommt mittendrin ein Hymnus. Wir werden gleich noch einen finden, den dritten habe ich in Kapitel 9 nicht gelesen. Nach der 5. Vision kommt der 3. Hymnus, den es im Amosbuch gibt. Denn siehe, er ist, der die Berge macht und den Wind schafft. Er zeigt dem Menschen, was er im Sinne hat. Er macht die Morgenröte und die Finsternis. Er tritt einher auf den Höhen der Erde. Er heißt Herr Gott Zebaoth. Ich möchte zu diesem Gedicht gar nicht allzu viel sagen. Wir finden hier eine Aufzählung verschiedener Katastrophen, die es einfach gab in den Jahrzehnten, bevor Amos auftrat. Wahrscheinlich gar kein so großer Zeitraum. Nicht diese Dinge passieren alle. Hungersnöte, irgendeine Krankheit, eine Epidemie, Krieg. Ich habe den Hintergrund genannt vor Jeremia, in der Zeit vor Jerobeam dem Ersten. Und alle diese Schilderungen, diese verschiedenen Schilderungen, beenden immer mit einem Kehrvers. Also es gibt hier einen strophischen Aufbau im Unterschied zum Völkergedicht und zu den Visionen. Können wir hier gar keinen so richtigen Fortschritt erkennen. Das ist eher zack, 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 zack. Nicht? Und das hat immer eine Funktion, dann das Gleichmäßige. Das passiert immer und immer wieder. Das ist die Funktion. Und wir sehen, wie das Amos liebt, diese Aufzählungen. Und dann auch wieder stilistisch die Wiederholungen, dass ich's einbringe. Wegen 3 Jahr 4 Freveltaten, 8-mal. Das wird einem fast langweilig, nicht? Übrigens, das ist eine Sache der Moderne, weil wir so viel hören und so viel lesen können. Das war in der Antike nicht so. Da hatte man nicht so viel Bücher. Sie haben alle mehr Bücher, als noch der Martin Luther hatte. Der hatte eine Mini-Bibliothek. Das ist eine Sache der Neuzeit, dass man so viel Schrift hat, nicht? Und dann liest man das nicht nur, dann hört man das, und durch die Wiederholung wird deutlich, um was es geht. Durch die Wiederholung wird der Schwerpunkt herausgearbeitet. Nehmen Sie Wiederholungen immer als ein Signal. Nie sagen, ach, ist das langweilig. Ihr seid nicht umgekehrt. Es gibt hier eine Geschichtsdeutung, die Amos im Namen Gottes vorträgt. Die Katastrophen, die da passiert sind, sind Gottes Handeln als Ruf zur Umkehr. Es wird nicht die Frage gestellt, warum lässt Gott das zu? Es wird auch nicht die Frage gestellt, warum passiert es dieser Stadt und der anderen passiert es nicht? Das ist ja auch interessant, es trifft nicht alle gleich. Warum trifft es die einen und die anderen nicht? Waren die einen größere Sünder als die anderen? Nein, das steht nicht da. Ruf zur Umkehr. Das sind 2 sehr wichtige Aspekte, auch in der aktuellen Fragestellung. Nach der Katastrophe des Seebebens kommt die Warum-Frage wieder ganz massiv. Diese Frage ist berechtigt. Aber wenn man individuell fragt, warum gerade dort und so, ist eine Antwort in der Regel nicht möglich. Wie es auch individuell nicht möglich ist, warum bin ich krank und mein Nächster nicht. Was möglich ist, ist zu hören, immer den Ruf zur Hinkehr zu Gott. Und das ist auch aktuell so. Ich habe das zum ersten Mal existenziell und damit persönlich erkannt beim Lothar. Nicht bei Lothar Späth, sondern bei dem Lothar, der die Bäume umgeworfen hat. Ich war nämlich unterwegs an jenem Tag und da ging alles ganz gut bis unmittelbar vors Bengelhaus, da ist eine Kreuzung und da habe ich es doch mit der Angst zu tun bekommen. 100 Meter vor dem rettenden Haus. Da sind Gegenstände durch die Luft geflogen und hat die Ampel entsetzlich gewackelt und da dachte ich, jetzt gibt's nur noch eins, Tiefgarage. Es war dann im Haus auch nicht so einfach. Man hat ja wirklich gedacht, es drückt die Scheiben rein. Und da wurde mir das deutlich. Das ist keine Naturkatastrophe. Da hat Gott tief Luft geholt. Dann sind die Bäume umgefallen. Und da ist eine Botschaft drin. Das ist der Ruf zur Umkehr. Der Ruf zur Umkehr für unser technisiertes Mitteleuropa, das meint, wir bekommen alles in den Griff. Und wir bekommen es nicht in den Griff. Wir sind gegen so einen Sturm machtlos. Wenn die Gletscher weiter schmelzen wie die letzten Jahre, dann werden wir mögliche Dürrekatastrophe bekommen im Sommer, weil die Grundwasserversorgung fehlt. Unsere Flüsse sind Gletscherflüsse. Und da werden wir so ohnmächtig sein, wir werden diese Dürre nicht mehr bewässern können. Ich sage, wenn dann. Ich weiß nicht, ob das kommt. Aber davon bin ich überzeugt. Rhein ist ein Gletscherfluss. Die Donau, die Südzuflüsse sind Gletscherflüsse. Der Po in Italien, die Rhone sind lauter Gletscherflüsse. Und wenn wir da einen Sommer bekommen, wie vor zwei Jahren, sind die Flüsse leer. Die Flüsse. Oder fast leer. Möchte kein Szenario an den Horizont. Aber da sind wir völlig ohnmächtig. Völlig. Und das zeigt Gott. Und das ist ein Ruf zur Umkehr. Du Mensch, kehre zu dem um. Und jetzt verstehen Sie vielleicht, dass dies mit einem Hymnus abschließt. Nicht mit, wer redet hier? Er ist, der die Berge macht und den Wind schafft. Er zeigt den Menschen, was er im Sinne hat. Er macht die Morgenröte und die Finsternis. Er tritt einher auf den Höhen. Mit diesem Gott hast du es zu tun. Und er begegnet dir, wenn etwas in der Schöpfung geschieht, weil es Gottes Schöpfung ist. Deshalb kehr um zu diesem Gott. Amos blickt jetzt zurück auf die letzten Jahrzehnte und stellt fest, die Umkehr ist nicht passiert. Und jetzt ist die Frage, passiert sie vielleicht in der Verkündigung des Amos? Durch die Verkündigung des Amos? Passiert sie vielleicht jetzt? Nicht, es war doch auch die Hoffnung eines jeden Propheten, dass er Erfolg hat, dass er was sieht. Geben wir es ganz menschlich zu, wir wollen auch etwas sehen. Da müssen wir lernen, damit umzugehen. Nicht, das hat den Elia zutiefst frustriert, das hat seine Depression ausgelöst, weil er keinen Erfolg hatte. Die Isebel hat seinen Erfolg vom Karmel kaputt gemacht. Darum der Bruch auf dem Karmel Erfolg und dann kommt die Isebel und der Ahab versagt so jämmerlich, dass die Reformation nicht durchgeführt werden kann. Die Isebel macht die Reformation kaputt und für Elia bricht alles zusammen. Ich habe umsonst gewirkt, keine Frucht, keinen Erfolg. Was geschieht zur Zeit des Amos? Sehen Sie, merken Sie, Kapitel 4, Vergangenheit, das war. Jetzt kommt Kapitel 5, Gegenwart. Ich habe nicht den Text, sondern eine Gliederung. Ich lese den Text und Sie dürfen parallel auf die Gliederung spicken. Den Text haben Sie vor sich, in welcher Übersetzung auch immer. Ich lese Luther. Kapitel 5, 1 bis 17. Höret ihr vom Hause Israel dieses Wort, denn ich muss dies Klagelied über euch anstimmen. Die Jungfrau Israel ist gefallen, da sie nicht wieder aufstehen wird. Sie ist zu Boden gestoßen und niemand ist da, der ihr aufhelfe. Denn so spricht Gott der Herr, die Stadt, aus der 1000 zum Kampf ausziehen, soll nur 100 übrig behalten. Und aus der 100 ausziehen, die soll nur 10 übrig behalten im Hause Israel. Nächster Teil. Denn so spricht der Herr zum Hause Israel. Suchet mich, so werdet ihr leben. Sucht nicht Bethel, kommt nicht nach Gilgal, geht nicht nach Beersheba. Denn Gilgal wird gefangen weggeführt werden und Bethel wird zunichte werden. Suche den Herrn, so werdet ihr leben, dass er nicht daherfahre über das Haus Josef wie ein verzehrendes Feuer, das niemand löschen kann, zu Bethel. Nächster Teil. Die ihr das Recht in Wermut verkehrt und die Gerechtigkeit zu Boden stoßt. Nächster Teil, der zweite Hymnus. Der das Siebengestirn und den Orion macht, der aus der Finsternis den Morgen macht und aus dem Tag die finstere Nacht, der das Wasser im Meer herbeiruft und schüttet es auf den Erdboden. Er heißt Herr, der über den Starken Verderben kommen lässt und bringt Verderben über die feste Stadt. Nächster Teil. Sie sind dem Gram, der sie im Tor zurechtweist und verabscheuen den, der ihnen die Wahrheit sagt. Darum, weil ihr die Armen unterdrückt und nehmt von ihnen hohe Abgaben an Korn, so sollt ihr in den Häusern nicht wohnen, die ihr von Quadersteinen gebaut habt, und den Wein nicht trinken, den ihr in den feinen Weinbergen gepflanzt habt. Denn ich kenne eure Freveltaten, die so viel sind, und eure Sünden, die so groß sind, wie ihr die Gerechten bedrängt und Bestechungsgeld nehmt und die Armen im Tor unterdrückt. Darum muss der Kluge zu dieser Zeit schweigen, denn es ist eine böse Zeit. Nächster Teil. Suche das Gute und nicht das Böse. Auf das ihr leben könnt, so wird der Herr, der Gott Zebaoth, bei euch sein, wie ihr rühmt. Hasse das Böse und liebe das Gute. Richte das Recht auf im Tor. Vielleicht wird der Herr, der Gott Zebaoth, doch gnädig sein denen, die von Josef übrig bleiben. Letzter Teil. Darum spricht der Herr, der Gott Zebaoth, der Herr, es wird in allen Gassen Wehklagen sein und auf allen Straßen wird man sagen, wehe, wehe, ho, ho. Und man wird den Ackermann zum Trauern rufen und zum Wehklagen, wer die Totenklage erheben kann. In allen Weinbergen wird wehklagend sein, denn ich will unter euch fahren, spricht der Herr. Wir haben hier eine andere Struktur. So einen Typ hatten wir noch nicht. Wenigstens noch nicht so klar. Wie in diesen Versen. Amos hat häufig lineare Texte. 2 plus 2 plus 1, 2 plus 2 plus 2 plus 2. Wiederkehr von Begriffen. Ihr seid nicht umgekehrt, ihr seid nicht umgekehrt, ihr seid nicht umgekehrt. Hier haben wir eine zyklische Struktur. Das heißt, die Teile entsprechen sich von außen nach innen. Und der Mittelpunkt ist dann ein Hymnus. Zudem gibt es keine Entsprechung. Wieder hilfreich, diesen Text dann auch entsprechend auszulegen. Das legt das aus. Und es ist die Frage, ob vom Rahmen her ein Urteil fällt auf die Frage, gibt es noch die Möglichkeit zur Umkehr? Da können wir dann auch gerne unterschiedlicher Meinung sein. Das wird mich nicht verwirren. Solche zyklischen Strukturen gibt es relativ häufig in biblischen Texten, weil sie wiederum unter Gedächtnisgesichtspunkten sehr hilfreich sind. Wenn man einen Text, eine Textkomposition mal durchschaut hat auf zyklische Kompositionen, ist das ungeheuer hilfreich. Ich darf dazu sagen, bitte nicht bei jedem Text so etwas suchen. Es gibt auch zyklische Aufbaufetischisten. Die pressen aus jedem Text eine solche Struktur raus. Das will ich nicht. Wir haben gesehen, sie sind unterschiedlich. Völkerspruch ist keine zyklische Komposition. Visionen auch nicht. Also sehen, wo es das gibt. Aber es gibt sehr häufig. Der Pentateuch als Ganzes hat eine zyklische Komposition. Die Königsbücher, die ursprünglich eine Einheit waren, haben einen zyklischen Aufbau. Ich gehe von 5 Teilen aus. Mittelpunktteil sind die Propheten Elia und Elisa. Und in diesem Mittelpunktteil, wieder in der Mitte, steht die Entrückung Elias und die Einsetzung Elisas. Das ist die Mitte der Königsbücher, was immer das bedeuten mag. Das kann ich jetzt nicht ausführen, weil wir besprechen den Amos. Innerhalb der Königsbücher Salomo, 1. Könige 1 bis 11, hat eine zyklische Struktur. Innerhalb der Salomo-Geschichte ist die Mitte der Tempelbaubericht. Der Tempelbaubericht hat wieder eine zyklische Struktur. Warum endet der Tempelbaubericht nicht mit dem Allerheiligsten? Da wären wir doch im Zentrum. Es geht von außen nach innen, in der Mitte das Allerheiligste, und dann wieder nach außen. Es endet auf dem Vorhof. Warum? Überlegen Sie mal. Jesaja 1 bis 12, zyklische Struktur. Bergpredigt, eine zyklische Struktur. Eingang, Seligpreisungen. Gebote, Frömmigkeit, Gebet, Alltag ohne alttestamentliche Gebote aufgenommen und der Schluss. Eine zyklische Struktur in 5 Teilen. Man stellt es dann so dar in der nicht? Und das Interessante ist, das entspricht sich jetzt nicht genau. Es hat die gleiche Thematik, aber in der Thematik einen Fortschritt. Also zyklische Struktur heißt nicht einfach Wiederholung, sondern Ergänzung, Fortschritt. Die zyklische Struktur bildet dann doch einen Weg dar. Es verbindet sich Weg und Zyklus. Wenn Sie gerne sowas rausarbeiten wollen, dann möchte ich Ihnen verraten, müssen Sie sehr viel Zeit investieren. Man muss sich üben, dass man da sieht und dass man auch mit solchen Dingen kein Schindluder treibt. Es muss auch seriös sein, nicht? Aber wenn Ihnen sowas Freude macht, dann studieren Sie die Bibel und arbeiten Sie solche Dinge heraus. Und dann nicht nur, weil uns Strukturen gefallen, sondern was bedeutet das für die Auslegung? Das ist eine Hilfe für die Auslegung. Das ist wichtig. Sonst sind wir reine Literaten. Zu Theologen werden wir durch die Auslegung. Zyklische Strukturen in größeren Kompositionen machen auch deutlich, dass der Ablauf, die Darstellung keine chronologische sein muss. Man denke etwa an Jesaja 1 bis 12. Wenn Jesaja 6 die Eingangsberufung für Jesaja ist, ist es keine chronologische Abhandlung. Wobei interessanterweise die Botschaft in Jesaja 1 ist aus der Spätzeit von Jesaja. Jesaja 9 ist früher wie Jesaja 1 gesprochen. Jetzt beginne ich mit der Auslegung, genug Strukturen. Vers 1 bis 3, die Totenklage, Hier steht auch das hebräische Fachwort dafür. Es ist eine Kina. Kina ist die Totenklage. Wir haben den Adressaten am Anfang. Höret ihr vom Hause Israel dies Wort, denn ich muss dies Klagelied über euch anstimmen. Und dann haben wir das Leichenlied. Ich habe schon mal ein bisschen vorgemacht. Das ist nicht, ist anders aufgebaut. Da wird eine Spannung erzeugt. Gefallen. Steht nicht mehr auf. Unglück passiert. Ja, wer? Betula, eine Jungfrau. Das ist ja furchtbar. Ein junger Mensch. Israel. Israel kommt ganz am Ende. Kann man richtig dehnen. Ähnlich wie im Befehl, in dem Auftrag an Abraham, nimm deinen Sohn. Deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak. So wörtlich. Nicht nimm deinen Sohn Isaak. Das steigert sich. Gefallen? Kann ich mehr aufstehen? Betula, junge Frau, Israel. Vers 3. So spricht der Herr. Der sogenannte Botenspruch, die sogenannte Botenspruchformel, die ist bekannt damals aus dem Botenrecht. Nicht Bodenrecht, sondern Botenrecht. Der Bote eines Königs hat die Botschaft zu überliefern, die ihm aufgetragen ist. Da hat er nichts zu ändern. Botenformel haben die Propheten übernommen. Mit er leiten sie häufig die Verkündigung ein. Und damit wird deutlich, da spricht der Herr, da spricht nicht der Amos. Das ist nicht auf dem Amos seiner Mischte gewachsen. So spricht der Herr, Ko Amar Yahweh. Und jetzt haben sie wieder so einen tollen Spruch. Also der ist nicht toll, weil es Gerichtswort ist, aber von der Form her, von dieser Art, die Amos immer wieder, die wir bei Amos immer wieder finden. Die Stadt, aus der 1000 ausziehen zum Kampf, soll nur 100 zurückbehalten, übrig behalten. Aus der 100 ausziehen, soll nur 10 übrig bleiben. 1110. Löwe, Bär, Schlange. Immer wieder diese, nicht? Und das ist ja ungeheuer eingängig. Ich schätze Verkündiger mit guten Beispielen, weil ich habe nie welche. Also gibt's ganz, das gefällt mir immer. Wir hatten einen Studenten im Bengelhaus eine Zeit lang, der hat immer Beispiele bei der Andacht, da war immer platt. Der kam mit dem Motor und mit allem Möglichen, das hat er erklärt und dann hat er es übertragen. Diese Gabe fehlt mir und ich finde das schön, wenn man das hat. Der Amos hatte die, ganz eindrücklich, 1110, Löwe, Bär, Schlange. Das bleibt. Totenklage. Zweiter Teil. Aufforderung, suchet Gott, such nicht den Kultort. Der Aufbau innerhalb dieses Teiles, positiv, negativ, positiv. Suchet mich. Suchet nicht Bethel, negativ. Suchet den Herrn, wird noch einmal wiederholt, jetzt aber verändert. Gottes Spruch, suchet mich. Suche den Herrn, Amos Spruch. Der Prophet nimmt die Botschaft Gottes auf und stellt sich voll dahinter. Gott soll nicht mehr am Kultort gesucht werden. Etwas Ungeheures. Geht nicht mehr nach Bethel. Geht nicht mehr nach Gilgal. Geht nicht mehr nach Beersheba. Beersheba ist übrigens in Juda. Interessant. Da gab es wohl auch Wallfahrer, die nach Beersheba gingen, nach Juda. Was ist typisch für diese drei Orte? Bethel hatte ganz alte Tradition bis zurück in die Väterzeit. Jakobs Traum in Bethel. Ganz alter historischer Kultort. Gilgal, wichtige Rolle bei der Landnahme. Da wurden Gedenksteine aufgestellt, Landnahme. Da Sheba Abraham, noch weiter zurück, Vätergeschichte. Die Geschichte Israels wird hier lebendig. Und zwar ganz zurück bis zum Anfang, bis Beersheba, bis Abraham. Könnte es sein, dass an diesen Orten auch gerade diese Heilsgeschichte gepflegt wurde, erzählt wurde? Abraham, dadurch sind wir erwählt. Gilgal, wir haben das Land bekommen. Bethel, schon unser Vater Jakob. Und jetzt haben wir hier unseren Tempel. Und führte die Erzählung dieser Heilsgeschichte zu einer falschen Heilssicherheit. Denn wir lesen im Gegenstück. Suche das Gute und nicht das Böse, Vers 14. Auf dass ihr leben könnt, so wird der Herr, der Gott Sebaot, bei euch sein, wie ihr rühmt. Aufgrund der Heilsgeschichte, die in Bethel, Gilgal, Beersheba lebendig gehalten wird, erzählt wird, Gott ist bei uns. Es kann uns nichts passieren. Und jetzt unter Jerobeam Friede, Wiederaufbau, neuer Wohlstand für ein paar. Gott ist bei uns. Deshalb geht weg, sagt Amos, von diesen Kultorten. Geht weg von dieser Art der Vergegenwärtigung der Heilsgeschichte. Ihr täuscht euch. Amos erwartet an diesen Orten keine Wende mehr. Er ruft nicht Bethel auf, sich zu ändern. Er ruft die Bevölkerung auf, geht nicht mehr nach Bethel. Da ist diese falsche Theologie so zu Hause. Mit einer falschen Heilsgewissheit, Heilssicherheit aufgrund der Heilsgeschichte. So dermaßen zu Hause. Da geht ihr nicht mehr hin. Ich lade euch ein dazu. Ich fordere euch auf. Stattdessen suchet mich. Sucht den Herrn. Gott direkt begegnen. Sich nicht fliehen in die Geschichte. Gott wieder direkt suchen. Es muss weggeräumt werden, was die Begegnung hindert. Und sei es die Heilsgeschichte. Die Heilsgeschichte nur als Geschichte. Ohne lebendige Gottesbeziehung hier und heute nützt mir gar nichts. Dann ist sie falsch angewendet. Ein in der Geschichte hängen bleiben kann die Begegnung mit Gott heute hindern. Das ist jetzt für die Generation in der zweiten Lebensphase gesprochen. Wenn das früher immer größer wird, weil man ja immer älter wird. Die Warnung davor, sich in der Vergangenheit einzunisten und wie toll es damals war. Und wie schade, dass es heute nicht mehr ist bei uns, wie es damals bei uns war, als wir noch jung waren. Und dann sieht man plötzlich nicht mehr, was Gott heute tut. Er tut's anders, aber er tut's heute auch. Die direkte Begegnung mit Gott suchen. Gottes Wort wirken lassen. Gottes aktuelles Wort. Übrigens auch Elia hat die Vergangenheit gesucht, Flucht an den Sinai. Und dann ist die Botschaft Gottes, die Begegnung in der Stille, dass er ihm heute begegnet. Heute. Nicht in der Vergangenheit. Wissen um die Vergangenheit, ja. Aber die Begegnung mit Gott heute. Deshalb muss heute Gottes Wort lebendig sein. Deshalb muss heute Gottes Wort durch alle Panzer hindurchdringen. Und deshalb ist es nach wie vor eine der wichtigsten Fragen, wie verkündigt wird. Die Arbeit an unserer Verkündigung ist eine Hauptaufgabe. Und es gibt eine gewisse Flucht vor der Verkündigung. Ich habe nichts dagegen, wenn man Gottesdienste schön gestalten will. Gottesdienste sind ein Ganzes. Da gehört alles dazu. Aber nicht auf Kosten der Verkündigung. Das eine tun, das andere nicht lassen. Die Moderation ersetzt nicht die Predigt. Die Verkündigung als Herausforderung annehmen und sich drum mühen und dran arbeiten. Das ist wieder ein Wort an die Jüngeren unter uns. Denn wenn man ein gewisses Alter hat, kann man sich auch in der Form kaum noch verändern. Deshalb in der Jugend an der Verkündigung arbeiten. Am Schmied kann man nichts mehr machen. Der ist, wie er ist, der ist zu alt. Gott suchen bedeutet leben. Suchet mich, so werdet ihr leben. War mal Jahreslosung vor vielen Jahren. Hebräisch sind's nur zwei Worte. Oh, eine schöne Sprache. Dirschuni vichju. Suchet mich, so werdet ihr leben. Sucht mich und lebt, damit ihr das Leben habt. Ich empfehle Ihnen ein kleines Biblikum. Bedeutet Leben, Baal bedeutet Tod. Der Prophet, der wie kein anderer gegen Baal für Jahwe eingetreten ist, darf nicht irdisch sterben und wird entrückt. Und damit ist die Lebensbotschaft von Elia eingefangen in der Himmelfahrt. Ist eine Botschaft. Nicht nur für den Elia, sondern für uns. Leben oder Tod. Das ist die Elia-Vorgabe und die haben wir hier bei Amos wieder. Nicht Amos ist 100 Jahre nach Elia. Leben oder Tod. Glaube ist Leben, Unglaube ist Tod. Gott ist Leben, nicht Gott ist Tod. Suchet mich, so werdet ihr leben. Wenn nicht, Feuer, wie bei Elia. Jetzt kommt wieder die Schuld in einem Satz ganz grundsätzlich. Und Sie treffen hier in Vers 7 auf ein bekanntes Wortpaar, Recht und Gerechtigkeit. Mittendrin der Hymnus, unglaublich, in einem Gerichtswort ein Hymnus, Ende Kapitel 4 ein Hymnus, nach der fünften Vision ein Hymnus. Mittendrin in der Todentlage. Warum? Ist das verständlich? Können wir das nachvollziehen? Weil es die Botschaft des Amos ist, auch wenn's noch so schwer und hart ist für dich jetzt, Israel, du begegnest keinem anderen als deinem Gott. So mache dich auf, Kapitel 4, Ende, und begegne deinem Gott. Du begegnest dem Gericht deinem Gott. Das ist die Basis letztendlich, dass selbst da drin ein Hymnus ertönen kann. Wir gehen zum Zeitgenossen Jesaja. Die Kapitel Jesaja 1 bis 12 enden mit einem Danklied. Ich danke dir, Gott, dass du bist zornig gewesen über mich. Und ein Zorn hat sich gelegt. Jesaja geht ganz in die Zukunft, wenn das Gericht überwunden ist, und blickt aus der Zukunft wieder zurück in die Gegenwart und sagt jetzt schon, was Israel einst für ein Loblied singen wird. Ich danke dir, Gott, dass du bist zornig gewesen. Bei Amos ist es anders, da wird es mitten in die Totenklage integriert. Weil es dieser allmächtige und einzige Gott ist, der aus Licht Finsternis und aus Finsternis Licht macht. Wir kommen zurück zur Schuld
Und jetzt merken Sie wieder, hier haben wir nur einen Satz. Recht und Gerechtigkeit. Was bedeutet das? Jetzt wird's erklärt. Recht und Gerechtigkeit wird durch die Ausführung in C' in der Parallele erklärt. Das ist jetzt die Botschaft, die wir schon am häufigsten gehört haben. Was hier noch wichtig ist, dass vor allem die Rechtsprechung im Tor thematisiert ist. Hier und in Vers 15 haben wir dreimal den Begriff Tor. Wir haben dieses Wort nur hier bei Amos, also ganz dicht. Weil ihr die Armen unterdrückt und nehmt von ihnen Abgaben an Korn, so sollt ihr in den Häusern nicht wohnen, die ihr von Quadersteinen gebaut habt und so weiter. Das hatten wir alles schon häufig. Ich komme deshalb zum nächsten Teil. Suche das Gute, nicht das Böse. Hochinteressant, wenn wir auch diese Teile nebeneinander legen. Nicht? Wenn Sie wollen, machen Sie mal einen Parallelausdruck. Aber das ist dann nicht mehr die Struktur von Amos. Nicht? Die von Amos ist schöner so. Die Parallele, suche Gott, heißt jetzt in der Situation Israels Sozialkritik, suche das Gute. Ich kann nicht Gott suchen, ohne meine Nächsten zu suchen. Das ist diese Dauerverbindung der Bibel. Worin ist das Gebot zusammengefasst? Du sollst Gott lieben und deine Nächsten. Wer nur Gott sucht und meint, dann ist alles in Ordnung, verfehlt Gott. Gott suchen heißt auch das Gute suchen. Und auch hier haben wir wieder die Verheißung des Lebens. Am Schluss von Vers 14 auf das Beispiel der falschen Heilssicherheit habe ich hingewiesen. Das kommt auch immer wieder raus. Gott ist mit uns, uns kann nichts passieren. Suche das Gute wird noch gesteigert in einem emotionalen Wort. Hasset das Böse, liebt das Gute. Das Gute nicht nur tun, weil man es einsieht, aber man tät's doch lieber et, sondern liebet das Gute. Hasst das Böse. Ehrlichkeit lieben. Verzicht lieben. Opfer lieben. Helfen lieben. Gutes reden lieben. Böses reden hassen. Nicht richten lieben. Lieben. Nicht nur tun aus Einsicht oder aus Angst. Lieben. Ungeheuer. Da wird alles getoppt noch einmal. Und jetzt noch einmal die Frage, ist Umkehr möglich? Ist das noch möglich? Und jetzt kommt natürlich ein Vers, der das doch noch einmal schwer in Frage stellt. Vielleicht wird der Herr, der Gott Zebaoth, doch gnädig sein denen, die von Josef übrig bleiben. Vielleicht noch einmal Gnade, aber nur für einen Rest. Ich persönlich vertrete Folgendes zu diesem Kapitel, Sie müssen es nicht teilen. Die Umkehrbotschaft gehört immer zur Verkündigung. Immer. Ob sich aber unter der Umkehrung Verstockung oder Erweckung vollzieht, ist eine andere Frage. Ich sehe zur Zeit des Amos von diesem Vers her und von Kapitel 7 bis 9, den Visionen her, keine Möglichkeit mehr zur Umkehr für das ganze Volk. Diese Chance ist schon zur Zeit Elias vertan. Denn mit Elia beginnt der Rest in Israel. Dann in Jesaja 6 am Ende der Berufung. Dann hier bei Amos. Es bleibt nur wieder eine prophetische Kontinuität. Was noch möglich ist, ist, dass der Einzelne ausbricht aus dem Volk. Ausbricht aus dem Volk. Ausbricht aus der Kultgemeinschaft Bethel, Gilgal, Beersheba. Und sich noch einmal Gott zuwendet und zu diesem Rest gehört. Das ist noch möglich. Aber eine Umkehr fürs Volk ist nicht mehr möglich. Ich meine schon und sehe in der Zusammenfassung von Amos, in der Botschaft von Amos 8, tatsächlich eine Zusammenfassung von Gottes Urteil über jene Zeit. Das Ende ist gekommen. Bahakes. Das Ende ist gekommen. Übrigens, das nimmt Jeremia auf, 150 Jahre später. In der gleichen Situation für Juda. Unser Auftrag ist die Verkündigung. Unser Auftrag ist der Ruf zur Umkehr. Immer. Wir haben die Umkehr zu predigen. Wir haben nicht zu berechnen, was sie wird, die Predigt. Das tut ein anderer. Es endet mit der Totenklage, noch einmal ganz massiv. Totenklage, Trauer. Man ruft, ho, 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 wie das Käuzle im Wald. Dunkler Ruf, ho, ho, wehe übersetzt. Alle, die können, sollen mittrauern. In diesen Rahmen ist das 5. Kapitel eingespannt. 3 Minuten Pause. Ich möchte das Thema heute noch packen. Deshalb gehe ich nur kurz auf eine Bemerkung ein, die mir zugesteckt wurde. Da steht drauf, als Ältere denke ich, wir sollten veränderbar bleiben. Ei, freilich. Aber es wird viel schwerer. Die Frage, wie veränderbar Sie bleiben, entscheidet sich meines Erachtens, wie Sie die mittlere Lebensphase gestalten. Ich möchte das jetzt nicht zu weit ausführen. Sonst ist der Vormittag gerettet und mein Prophetenthema auch. Der junge Mensch hat keine Geschichte, er kann sie nicht reflektieren. Er kann deshalb seine biografischen Bezüge nicht reflektieren, seine Prägung nicht reflektieren. Erst wenn dieses Bewusstsein für die eigene Geschichte kommt, geht es los mit Selbsterkenntnis. Und diese Phase, was in der mittleren Lebensphase möglich ist, ich lege mich nicht mit Jahreszahlen fest, sei es 25 bis 50 oder 20 bis 45, wenn Sie hier das einüben, sich zu verändern, aufgrund auch einer geistlich ehrlichen Selbsterkenntnis, dann werden Sie fähig zur Veränderung und dann bleiben Sie auch fähig, wobei der Spielraum kleiner wird. Wenn Sie diese mittlere Lebensphase nicht nutzen, geht es im Alter nicht mehr. Das ist meine Meinung. Also ich möchte auch noch beweglich bleiben, aber in gewissen Dingen ist es sehr schwer, weil man sich einen Stil, zum Beispiel im Verkündigungsstil, da komme ich nicht mehr raus, nicht? Oder kaum mehr raus, nicht? Das ist auch eine Frage von Prägungen. Es sei so, wie es ist oder auch nicht. Punkt. Propheten und Prophetie heute. Erstens die heilsgeschichtliche Einordnung. Die Propheten des Alten Bundes sind mit ihrer Besonderheit gebunden an ihre Zeit. Es ist eine Epoche der alttestamentlichen Heilsgeschichte. Die können wir nicht in die Gegenwart holen. Hebräer 1, Vers 1 und 2. Und deshalb können wir auch nicht nacherleben, was es für die Propheten bedeutet hat, die Gottesbegegnung und der Wortempfang. Das Wort des Herrn geschah zu mir, kann ich nicht nachempfinden. Ich kann nur versuchen, exegetisch was rauszukriegen. Ich kann es nicht nachempfinden. Ob es eine Parallele gibt, wenn es mich packt, wenn mich ein Wort trifft, wenn ich begeistert bin, ich weiß es nicht. Zweitens, also Teil 1, zweitens. Das Besondere, das den Propheten des AT widerfahren ist, ist die direkte Offenbarung. Diese Offenbarung hat sie frei gemacht von jeder menschlichen Institution. Mit dieser Offenbarung standen die Propheten häufig für sich allein, angegriffen, angefeindet, von Propheten, Priestern, Königen und dem Volk. Also ich habe zwei große Punkte, falls ich das nicht gesagt habe. Ich bin beim ersten, bei der heilsgeschichtlichen Einordnung und unter erstens jetzt drittens, 1,3. Die erste typologische Entsprechung und gleichzeitig heilsgeschichtliche Vertiefung in der Erfüllung zu den Propheten des AT ist Jesus als das Wort. Was die Propheten nur im Mund haben, nicht in den Beinen, nur im Mund, ist Jesus in Person. Damit ist Jesus die Offenbarung in Person, als der Logos. Ich sage den Satz nochmal, der ist brutal lang gewesen, also nur der Kernsatz. Die erste typologische Entsprechung und gleichzeitig Vertiefung in der Erfüllung der alttestamentlichen Propheten ist Jesus als das Wort. En arche en ho logos. Kai ho logos en proston theon. Kai theos en ho logos. Und Gott war das Wort. Sie brauchen das nicht mitschreiben, das können Sie nachlesen. 1.4. Die zweite Entsprechung zu den alttestamentlichen Propheten sind die Apostel. Die wesentlichen und herausragenden Parallele in den Merkmalen zwischen Propheten und Aposteln ist also zwischen diesen beiden zu finden. Nicht zu den neutestamentlichen Propheten. Da sie den gleichen Namen haben, dafür kann ich nichts. Die Apostel sind von Jesus direkt berufen, haben ihn gehört und wurden von ihm gesandt, mit wenigen Ausnahmen. Diese Unmittelbarkeit der Apostel zu Jesus entspricht der Unmittelbarkeit der Propheten zu Gott im Alten Testament. Und deshalb steht die Gemeinde Jesu ab der zweiten Generation auf dem Boden der Propheten und der Apostel. Und diesem Fundament ist nichts hinzuzufügen, nichts. Deshalb kommt von mir keine Predigt in die Bibel und von Ihnen auch nicht. Der Deckel ist zu. Wenn also im Neuen Testament und in der Gemeinde von Propheten die Rede ist, so ist das Verbindende und sind die Unterschiede zu benennen. Wer meint, im Sinne alttestamentlicher Prophetie und Prophetentums ein Prophet sein heute beanspruchen zu können, irrt meines Erachtens heilsgeschichtlich. Außerdem wäre das ein Rückfall. Denn bei aller Hochachtung für das Alte Testament stehen wir im Neuen Bund. Und ist der Kleinste im Reich Gottes größer wie der letzte Prophet des Alten Bundes, Johannes der Täufer? 1,6. Aus dem bisher Ausgeführten lässt sich vermutlich von Ihnen schon folgern, dass ich mit der Verwendung des Begriffs Prophet ganz zurückhaltend bin für die aktuelle Situation, weil die Assoziationen, oder der Anspruch des Vergleichs mit dem Alten Testament mir zu nahe liegt. Und da sehe ich eine gewisse Gefahr. Zweitens, die prophetische Gabe in der Gemeinde. Vielleicht hören Sie, 2.1, vielleicht hören Sie schon die Nuancen. Ich spreche ungern von Propheten in der Gegenwart, aber ich spreche gerne von prophetischen Gaben. Prophetisch Begabte sind gebunden an das Wort der Heiligen Schrift. Prophetien der Gegenwart können nie im Widerspruch zur Heiligen Schrift stehen. 2.3. Deshalb unterwerfen sich prophetisch Begabte der Prüfung durch die Gemeinde. Dies geht aus 1. Korinther 14 eindeutig hervor. Lasst reden zwei oder drei und dann sollen sie still sein und die Gemeinde soll urteilen. Das ist ein gewaltiger Unterschied gegenüber dem AT. Das gab es im AT nicht. Wer nicht bereit ist, sich prüfen zu lassen und auch kritisieren zu lassen, ist von vornherein kein Prophet im Sinne des Neuen Testaments, sondern der hat etwas verwechselt. Wir haben im Blick auf die Prophetie nicht mehr das autoritäre Modell des Alten Testaments, ein monarchisches Modell. Wir haben hier ein innergemeindliches, demokratisches Modell. Lass zwei oder drei reden, hinsitzen, Gemeinde prüft. Zwei, vier. Prophetische Rede, prophetisch begabte Rede, entspricht grundsätzlich, inhaltlich, der Prophetie des Alten Testaments. Sie deckt auf, was ist. Sie stellt einen Zusammenhang her mit der Heilsgeschichte. Sie weist einen Weg in die Zukunft. Das entspricht dem Alten Testament, in der Tat. Und damit ist prophetische Rede, Rede, die persönlich zu Herzen geht und betroffen macht. Prophetische Rede ist erweckliche Rede, ist nicht Wissensvermittlung. Wissensvermittlung ist priesterliche Rede. Das muss ja nicht getrennt werden. Das geht ja in einem. Aber der Schwerpunkt der prophetischen Rede ist, da Mensch hier und heute angesprochen und betroffen wird und sagt, das geht mich an. Wie einst David, zu dem Nathan sagte, du bist der Mann. Betroffenheit. Prophetische Rede erweist sich letztlich am angeredeten Objekt und nicht im Subjekt des Predigers. 1. Korinther 14, nicht? Wenn in der Gemeinde Glossolalie ist und es kommt einer von außen, der versteht nichts. Wenn prophetische Rede ist, dann wird er betroffen. Sie können gar nicht immer wissen, ob Sie prophetisch reden. Und das ist gut so. Wollen Sie es gar nicht wissen, zu was auch. Der Herr verliest's. Aber wenn jemand kommt und sagt, diese Verkündigung heute hat mich angesprochen, dann war es prophetische Rede, Betroffenheit. Prophetische Rede geht zum Herzen. Jesaja 40, redet zum Herzen Jerusalem. 2.5, prophetische Rede ist deshalb auch in der Gemeinde nicht einzuengen auf den Zukunftsaspekt. Leute, die beanspruchen, Propheten zu sein und nur Zukunft haben, ist verdächtig. Das haben die Propheten des alten Bundes nicht, das hatte Jesus nicht. Das ist eine Gesamtschau. Prophetische Gabe zeigt sich an der Gesamtschau. Nicht an Lieblingsthemen. Auch nicht am Lieblingsthema Zukunft. 2,6. Das überschneidet sich mit etwas, was ich schon ausgeführt habe. Bei 2,4 ist der Gaul mit mir durchgegangen. Jetzt kommt's halt noch einmal. 2,6. Wenn prophetische Rede in der Gegenwart ansetzt, dann ist die prophetische Gabe immer notwendig für Verkündigung und Seelsorge. Für Verkündigung und Seelsorge. Wir haben im Alten Testament nur einen schmalen Einblick in das Wesen der Prophetie. Insgesamt war es im Alten Testament noch viel breiter, was da lag. Wir haben überliefert bekommen, was Gott für wichtig hielt, was wir wissen müssen. Zum prophetischen Wirken gehört schon im Alten Bund die Seelsorge. Die persönliche Beratung. In einer ganz weltlichen Sache, zu wem geht Saul, wenn er ein Problem hat mit seinem Esel? Zum Propheten. Das Grundmodell der Seelsorge. Man geht und holt Rat. Und das werden wir gehabt haben an den Heiligtümern, dass es da Propheten gab zur persönlichen Beratung. Und das nennt sich geistliche Beratung ist Seelsorge. Mit dem Kern der Beichte. Der Kern der Seelsorge ist immer die Beichte. 2,7, damit ist Prophetie heute wie im Alten Testament ein anderes Wort für geistgewirkte Predigt. Wenn Verkündigung nicht nur informiert, sondern ansprechen will, bedarf sie der prophetischen Gabe. Prüfen Sie Ihre Verkündigung, wie weit nur Wissensvermittlung. Das geschieht teilweise zu viel nur Wissensvermittlung. Das ist zu wenig. Predigt muss ansprechen. Deshalb dürfen Sie bei der Verkündigung nicht beim Historisieren bleiben. Sie müssen fragen, was von diesem Text trifft den Menschen heute? Und dazu müssen Sie den Menschen studieren. Deshalb scheuen Sie nicht die Begegnungen, die Besuche. Sie können nicht zum Menschen sprechen, wenn Sie den Menschen nicht kennen. Um den Menschen zu kennen, müssen Sie zu ihm gehen, müssen Sie mit ihm reden, müssen Sie den Menschen studieren. Predigt und Seelsorge müssen Menschen studieren. Übrigens hat man dazu auch 2 Ohren und 2 Augen. Das hat ja auch einen Sinn, dass man die bekommen hat. Zwei, acht. Die Frage, ob jemand diese Gabe hat, klärt sich nicht auf dem Weg, dass jemand behauptet, sie zu haben. Die Frage der prophetischen Gabe klärt sich in der Wirkung, nicht im Anspruch. Deshalb sollte niemand vor sich her reden, ich bin ein Prophet. Das mag ich nicht. Da rate ich ab. Amos sagte, Lonabi ani, ich bin kein Prophet. Velobenabi ani, und kein Propheten, so ich bin kein Prophet. Da kriegst du mich nicht. Was da dahinter steckt, besprechen wir morgen. Wir müssen noch was übrig lassen. Die Frage der prophetischen Gabe entscheidet sich auch nicht an der Art und Weise, wie die Verkündigung entsteht und vermittelt wird. Eine Rede ist nicht dadurch prophetische Gabe, dass jemand sagt, ich hatte eine Schau. Da kann der letzte Blödsinn erzählt werden. Das ist nicht die Frage. Da gibt es Zurückhaltende, das sind wir ein bisschen im Pietismus, da sind wir sehr zurückhaltend. Und je länger, je mehr glaube ich, das ist gar kein Fehler. Und andere sind da ein bisschen offensiver, Aber das ist nicht die Frage, ob das eine prophetische Gabe ist. Die behaupten nicht wir. Weder durch die Art und Weise der Vermittlung, noch durch die Art und Weise der Verkündigung. In Formfragen. Die Prüfung der Prophetie gilt grundsätzlich, die Prüfung der Rede, die Prüfung der Predigt. Die Prüfung prophetischer Rede gilt grundsätzlich. Und sie gilt auch für Zukunftsansagen. Im Blick auf Zukunftsansagen erweist sich der wahre Prophet letztlich daran, dass es eintrifft. Und da muss man letztlich abwarten. Es wäre aber eine interessante Frage, was Gott seiner Gemeinde grundsätzlich über die Zukunft sagen will und was sie nicht wissen soll. Und es ist auch eine wichtige Frage, ob es da nicht einen Unterschied gibt zwischen Israel und der Gemeinde, weil die Gemeinde keine nationale Größe ist. Deshalb sind für sie andere Zukunftsfragen wichtig als für Israel. 2,11 Wie zur Zeit des Alten Testaments gibt es durch die Kirchengeschichte hindurch die Auseinandersetzung zwischen wahrer und falscher Verkündigung, wahrer und falscher Prophetie. Diese Auseinandersetzung gibt es auch aktuell in der Kirche. Zwischen verschiedenen Lagern und innerhalb der gleichen Lager. Um die Frage richtiger Seelsorge. Hochinteressant, als ein alter Bruder in der Verkündigung, ein alter Bruder im Verkündigungsdienst zu mir sagte, auch ein Mann mit sehr viel Seelsorge, die er gemacht hat. Jetzt habe ich gelernt, es gibt nicht nur falsche Theologie, es gibt auch falsche Seelsorge. Interessanter Satz. Das ist ein Streit um wahre und falsche Prophetie. Themen der Seelsorge. Wichtig. Fragen des Gemeindeaufbaus. Die Frage im Blick auf die Zukunft der Kirche. Wird die Volkskirche in den westlichen Bundesländern Bestand haben oder nicht? Wird sich einmal herausstellen als wahre oder falsche Prophetie? Ich persönlich setze für Deutschland und vor allem für Württemberg nach wie vor auf das landeskirchliche Modell. Jetzt können Sie sagen, das muss der, weil er Pfarrer ist. Wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Vielleicht sage ich dann ab 65 etwas anderes, daran können Sie es dann prüfen. Wenn uns jemand diese Form der Kirche nehmen möchte, dann ist es Gott selber. Aber wir sollten das Spiel nicht mitmachen, das Ende der Kirche herbeizureden. Wir werden staunen, wie schwer es wird, wenn in der Tradition unseres Landes wir diese Form nicht mehr haben. Und das ist mir auch ein ganz großes Anliegen an den Pietismus. Wir haben in Württemberg derzeit nicht die Aufgabe, die Kirche zu verlassen. Das glaube ich nicht. Das halte ich für eine falsche Prophetie. Aber ich kann mich täuschen. Wir sprechen in 20 Jahren darüber. Dann aber nicht mehr hier, sondern irgendwo immer schöner Kaffee, weil dann bin ich vielleicht im Ruhestand. Im Blick auf die Einflussnahme in die Politik, wahre und falsche Prophetie, in der Deutung aktueller Vorgänge, wahre und falsche Prophetie, kündigt sich in den ganzen Verwerfungsvorgängen der Gegenwart, die sich herauskristallisieren, ein Gericht an, das kurze Zeit nach einem geschenkten Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg das Geld zum Gott in Deutschland wurde? Das sage ich nur hier. Sie verstehen mich. Kann ich nicht überall sagen. Ist das wahre oder falsche Prophetie? Wir müssen abwarten. Die Einschätzung der Prophetie muss warten können. Muss warten können. 2.12, letzter Punkt. Nicht? Im ersten waren 6 Punkte, im zweiten 12. 6 ist die Zahl des Menschen, keine heilige Zahl. Aber deshalb gab es einen zweiten Punkt mit einer heiligen Zahl. 12 ist die Zahl der Gemeinde, Israels und der Gemeinde. 12 Stämme, 12 Jünger. Also deshalb 2.12. Das hat alles einen Grund. Die prophetische Gabe kann gefördert werden. Liebe Geschwister, Gaben kann man fördern oder brach liegen lassen. Auch geistliche Gabe. Das ist nicht so Augen zu und kommt vom Himmel. Sie werden uns Menschen gegeben, mit unseren Gaben anvertraut. Man kann sie pflegen und man kann sie verwildern lassen. Sie können einen Garten pflegen oder verwildern lassen. Wenn Sie musikalisch sind, können Sie das pflegen und üben oder Sie können es verwildern lassen. Die prophetische Gabe kann gefördert werden durch den Blick nach innen. Das aufmerksame Studieren der ganzen Heiligen Schrift. Gott kennenlernen, Menschen kennenlernen, Geschichte kennenlernen, Weisheit kennenlernen aus der Heiligen Schrift. Ich habe sicher ein paar Sachen vergessen. Prophetische Gabe kann gefördert werden durch den Blick nach außen. Ein ganz aufmerksames Wahrnehmen von Menschen. Werden Sie hörbereit, sehbereit, gesprächsbereit. Wenn Ihnen das schwerfällt, üben Sie es. Jetzt hätte ich fast gesagt, wenn Sie jung sind, haben Sie dann noch die Möglichkeit, das zu ändern. Aber wir Alten können es auch noch. Nehmen Sie wahr die Schöpfung. Die Schöpfung. Studieren Sie die Schöpfung. Studieren Sie die Geschichte. Lesen Sie die Zeitung. Treiben Sie Sport. Beim Sporttreiben lernen Sie Ihre Muskeln kennen. Es ist verrückt, was der Mensch alles für Muskeln hat. Und innere Zusammenhänge. Das Wort und die Welt lesen. Geschichtlich kennenlernen wollen. Übrigens, das war der Ansatz von Oetinger. Ob Sie den mögen oder nicht. Johann Christoph Oetinger, einer der Pietistenväter, Bengelschüler. Das Wort und das zweite war bei ihm die Weisheit auf der Gasse. Wort und Welt lesen. Tun Sie was dafür. Aber prahlen Sie nie, ich hab's. Sagen Sie lieber, Lo Nabi Anochi, ich bin kein Prophet. Zwölf Uhr zwei. Für heute Morgen Feierabend.